Wertvoll leben. Ein Podcast zu sozialen Aspekten im gesellschaftlichen Diskurs.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wertvoll leben mit einem ganz sympathischen Gast, mit dem Martin. Martin, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Martin, du bist Lehrer an einer Mittelschule. Und ich habe den Eindruck, mit Haut und Haaren, wobei sehr viele Haare sind nicht auf deinem Kopf, eher Glatzkopf hast unterwegs, aber trotzdem voller Begeisterung. Was lässt einen mit Freude Lehrer sein? Es gibt ja ganz viele, die jammern da ganz intensiv. Ich habe selbst 14 Jahre unterrichtet und auch gerne. Deswegen frage ich ganz gern danach, was lässt dich fürs Unterrichten brennen?
Ja, ich habe tolle Fächer, die ich unterrichte, aber vor allem habe ich tolle Schülerinnen und Schüler, die ich unterrichte und die mich vielleicht auch ein bisschen jung halten, trotz der Glatze und eben der wenigen grauen Haare, die mir geblieben sind. Es ist eine sehr kreative Arbeit, also ich kann sehr kreativ sein, ich kann Dinge vorbereiten, aus dem Aktuellen schöpfen, ich kann mich mit Literatur beschäftigen, ich liebe auch Bücher und ich liebe Geschichte zu unterrichten, ich mache da auch ganz viel Politik und wir gehen auf aktuelle Themen ein und ich kriege dann auch immer ganz, ganz viel zurück von der anderen Seite, also die Schülerinnen und Schüler. Die zeigen ganz offen und authentisch, wie es bei ihnen ankommt. Und das ist dann natürlich die beste Motivation, die man haben kann.
Du unterrichtest an welcher Schule? Welche Altersklasse?
Ich unterrichte an einer Mittelschule. Das ist eine gleichgestellte Privatschule in Mariengarten, St. Pauls. Und wir haben auch ein Internat. Und dort unterrichte ich jetzt schon seit 25 Jahren.
Aha, okay. Für mich klingt es so, als ob das Zentrale jenseits des Fachlichen vor allem der Beziehungsaspekt ist, wenn ich dir so zuhöre.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich die Grundlage meiner Arbeit. Ich glaube, Lehrer sein bedeutet eine Beziehung aufbauen. Und wenn die Beziehung gelingt, dann gelingt viel. Und es ist auch so, mit den Jahren begreift man langsam, ja, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo zahlt es sich aus, Energie zu investieren und wo nicht. Also da ist die Rechtschreibung vielleicht so das Letzte, wo ich Energie investiere und eben zuallererst an erster Stelle steht dann eine gute Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung, aber schon, ich habe eine bestimmte Rolle und eine bestimmte Aufgabe und ich bin nicht der Kumpel und ich bin nicht ein guter Kollege, sondern ich bin halt Lehrer und das bringt verschiedene Pflichten auch mit sich und auch eine bestimmte Rolle, die mir schon auch wichtig ist. Ja. Dann, glaube ich, kann auch das Unterrichten gelingen und dann ist mir vielleicht auch egal, wenn bestimmte Inhalte nicht klappen oder wir haben ja auch Schülerinnen und Schüler, die sich nicht ganz leicht tun mit dem Lernen und da glaube ich, da ist es einfach wichtig, dass man ein bisschen Freude wecken kann für das eigene Fach und dann ist es weniger wichtig, wenn da ein paar Jahreszahlen oder Daten nicht im Kopf bleiben.
Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Einerseits die Begeisterung fürs Fach und auch für fachliche Inhalte, aber das kann nicht im Vordergrund stehen, sondern es geht darum, wirklich Menschen zu begleiten in der Schule, nicht sie. Und auch, was mir ganz gut gefallen hat, wie du das gesagt hast, sie halten dich jung. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe ganz viel gelernt, auch von den jungen Menschen. Mein Fall war es die Oberschule. Du, es ist ja jetzt ja schon deutlich geworden, unterrichtest Deutsch, du unterrichtest Geschichte und auch Geografie. Und jetzt möchte ich vielleicht einmal mit der Sprache starten. Das interessiert mich schon länger. Ich bin der Meinung, dass wir in einer, was die Sprache betrifft, in einer komischen Zeit leben. Irgendwie ist es so, dass die althergebrachten Üblichkeiten, dass man sich sorgsam um Sprache bemüht. Du hast da das Beispiel mit der Rechtschreibung gebracht, dass das einfach nicht mehr so im Fokus ist. Vielleicht früher war es zu sehr im Fokus. Heute ist der Pendel vielleicht ein bisschen auf der anderen Seite. Ich merke es zum Beispiel im beruflichen Umfeld, dass man oft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die sich schwer tun, überhaupt einen Text fehlerfrei zu schreiben. Das ist auf der einen Seite, also da lässt es nach irgendwo. Und auf der anderen Seite haben wir als Gesellschaft aber eine hohe Aufmerksamkeit für kurze prägnante Sätze für Dinge, die dann hinausposaunt werden, die über den Äther gehen, in einer enormen Menge ganz vieles, wo man Aufmerksamkeit heischt. Also Sprache an sich ist weiterhin wichtig, aber irgendwie hat sich da ganz vieles verändert. Mhm. Wie ist denn das für jemanden, der sich da professionell mit dem Thema beschäftigt? Wie siehst denn du diese Entwicklung?
Ja, ich versuche mal als erstes immer ein bisschen die Freude an Sprache und an Literatur und am Schreiben zu wecken. Es ist so, dass viele kommen aus der Grundschule und haben wenig geschrieben, andere sind da schon recht weit, also gibt es ganz unterschiedliche Situationen. Aber was ich dann versuche beizubringen, und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich muss das dann ja auch irgendwo bewerten, das Schreiben ja auch irgendwo ist, sich selbst auszudrücken, eine Sprache zu finden und dass man ja auch im Leben Situationen hat, wo es vielleicht fein ist, wenn man ein Tagebuch schreibt oder wenn man ein paar Zeilen niederschreibt, einfach um sich selbst gewiss zu werden, sich selbst bewusst zu werden, zu verstehen, was brauche ich, was fühle ich. Und da denke ich mir, wenn man in der Schule da ein bisschen das Werkzeug mitbekommt, mit Sprache umzugehen, Sprache zu nutzen, auch für das eigene Leben zu nutzen, dann ist das schon sehr viel. Ja, wenn dann gibt es ja hoffentlich einen Rechtschreibkorrektor oder ein Computerprogramm oder eine KI, die das jetzt macht. Aber einfach grundsätzlich, dass man die Sprache auch wertschätzt, um ein Reflexionsmittel auch zu haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn das nicht die Schule beibringt, dann bleibt das halt wie so viele Dinge, Interesse wecken, Fähigkeiten ermöglichen, das ist halt dazu, ist die Schule da. Und wenn die Schule es nicht macht, dann bleibt das brach liegen.
Kinder sind ja immer in gewisser Weise, nicht nur, aber auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und mich würde interessieren, wie siehst du das Thema auch jenseits der Schule? Sprache, Sprachsensibilität, hat das eine Bedeutung, denkst du, für die heutige Zeit? Wie siehst du das?
Sprache, ja, es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich mit Sprache arbeite, ob Sprache Teil meiner Arbeit ist oder ob ich Sprache und Schreiben und so für meinen Beruf jetzt nicht wesentlich ist natürlich ein Unterschied. Aber klar, ich habe es schon auch gern immer ein bisschen freundlich formuliert, und wenn ich denke dann verschiedene Kommentare, die man in den sozialen Medien liest, auch zur Politik und so, wenn dann nicht nur die Grammatik verhunzt wird, sondern auch ein bestimmter Wortschatz ist und so, dann finde ich das schon störend und irritierend. Und es ist halt so, jeder darf alles kommentieren und jeder ist für alles Experte und meint das einfach so ganz offen und direkt und unverblümt auszudrücken. Ja, ist vielleicht nicht immer so eine positive Sache.
Und auch eine gewisse Verrohung, kann man da auch feststellen. Also Dinge, die man sonst vielleicht unter vorgehaltener Hand für sich gesagt hat, posaunt man da ja, in einer Weise raus.
Vielleicht auch peinlich gewesen wäre einmal, das kann man jetzt ganz offen sagen.
Mhm. Das ist auch spannend für die Schüler, ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen machst. Ich habe in der Oberschule dann oft versucht, den Schülern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, nicht irgendwie ein Doppelleben zu leben, das ist jetzt nicht die Aussage, aber sich bewusst zu machen, dass das Internet auch vieles nicht vergisst, dass man sich auch bewusst sein muss, man macht eine Entwicklung mit, gerade als junger Mensch, wo man sich noch findet, wo man die eigene Identität noch ausbildet, wo man die Persönlichkeit noch intensiv geprägt wird, und da auch zu wissen, ja, möchte ich, wenn ich mich in 5 Jahren, in 10 Jahren, noch irgendwie präsentiere irgendwo für eine Arbeitsstelle oder so, will ich mit den Dingen noch in Verbindung gebracht werden. Auch da irgendwo ein Bewusstsein zu sprechen, wo Sprache ein wichtiger Zugang ist, aber natürlich auch Bilder und Dinge, die man sonst so von sich hergibt. Ist das auch bei dir irgendwie in deiner Arbeit ein Thema?
Ist ein großes Thema, ist auch nicht so ganz einfach, Ihnen klarzumachen, ist aber ganz wichtig, glaube ich. Internet ist kein rechtsfreier Raum. Auch da kann man haftbar gemacht werden, wenn man Dinge auf eine bestimmte Art und Weise äußert. Auch Thema Mobbing natürlich, Cybermobbing und so weiter. Wir haben letztes Jahr ein großes Projekt gemacht zum Thema Smartphone, wo wir auch das Thema Abhängigkeit, Handy, Sucht und die ganze Dopamingeschichte auch ein bisschen aufgerollt haben. Und weil ich finde, ich unterrichte ja in der Mittelschule und das ist so das Alter, wo man so ein bisschen die Weichen setzt für den Internetkonsum und für die sozialen Medien und so weiter. Das sind so, sie entdecken das Handy, das ist so wie ein Wunderding, mit dem man alles Mögliche machen kann, und sie sehen natürlich vor allem das Positive. Und man darf natürlich nie vergessen, die Entwicklung ihres Gehirns ist noch nicht abgeschlossen, und gerade die Teile des Gehirns, die ja Stopp sagen und die ein bisschen die Impulse unter Kontrolle haben, die sind ja erst viel später voll ausgebildet. Und ich finde, dass man da schon auch als Lehrer ein bisschen darauf hinweisen soll und mit den Schülerinnen und Schülern das auch besprechen soll. Ja, das Internet ist ein tolle Tummelwiese, aber Vorsicht, es gibt da einiges, das man beachten sollte.
Du bist Germanist und hast gesagt, am Anfang bist du ganz stark begeistert gewesen, gerade von der deutschen Sprache, von der Literatur. Was hat dich denn in die Literatur verliebt gemacht, oder was gefällt dir so an der Literatur? Du hast ja auch selber geschrieben, hast du erzählt.
Ja, ich bin eigentlich zuallererst einmal ein begeisterter Leser. Ich lese sehr viel, ich lese zu jeder Gelegenheit, in jeder Situation. Inzwischen kann ich auch im Flugzeug lesen. Früher hatte ich so große Flugangst, dass das nicht möglich war. Es war, glaube ich, der einzige Ort, wo ich nicht lesen konnte. Jetzt geht es dort auch. Und ich brauche Bücher als Begleiter in meinem Alltag. Ist auch manchmal ein bisschen ein Zuflucht, ein bisschen eine Unterhaltung, eine Ablenkung, auch um wieder zur Ruhe zu kommen. Und ich bemühe mich dann auch, und das bemerke ich auch, apropos Medien und Internet, dass die Aufmerksamkeitsspanne riskiert, immer kürzer zu werden. Also ich muss mir wirklich sagen, so, und jetzt Handy weit weg, ich setze mich hin und konzentriere mich, vertiefe mich in dieses Buch. Und dann glaube ich eben, dass die Literatur ganz, ganz bedeutend für mich ist. Vor allem vielleicht am Anfang als Identifikation, weil ich über die Literatur mich mit bestimmten Themen auseinandergesetzt habe. Und ähnliche Situationen oder auch teilweise auch andere Lebensläufe, andere Situationen kennengelernt habe übers Lesen. Ja? Also da kann man ja viele Leben leben, wenn man liest, nicht nur eines.
Das heißt, du hast dir eher Literatur gesucht, wo du die Chance gehabt hast, Dinge ganz bewusst auch aufzuarbeiten und für dich irgendwann Zugang zu finden, sozusagen deinen Horizont zu weiten und andere Erfahrungen über die Literatur in diese Erfahrungswelten einzusteigen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, genau. Und natürlich für mich als lesefreudiger Mensch und als Literaturinteressierter ist es natürlich auch schon, dass nicht nur der Inhalt interessant ist, sondern auch wie die Geschichte erzählt wird, also auch die Form und die Sprache, und das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Und ich lese auch oft gern Bücher, einfach um zu sehen, wie hat das der Autor, wie hat das die Autorin gemacht, dass bestimmte Effekte auch herauskommen beim Lesen.
Gibt es Lieblingsautoren und Autorinnen?
Ja, es ist immer ganz schwierig. Da gibt es natürlich eine ganz, ganz eine Menge, und die wechseln auch dann immer mit der Zeit. Früher habe ich immer Virginia Woolf gesagt, da war ich so ein bisschen auf den Trip der Klassiker. Ich liebe in letzter Zeit, weil ich auch ganz viel Buchpräsentationen, Buchvorstellungen mache. Deshalb bin ich auch gewohnt, viele Jugendbücher zu lesen, weil ich auch für die Schulbibliothek verantwortlich bin. Und ich finde, da gibt es auch ganz, ganz tolle Autorinnen und Autoren, die wirklich auch für Erwachsene ganz, ganz tolle Lektüren sind.
Liest die Jugend gerne?
Die Jugend liest. Mir ist ein bisschen aufgefallen, und das tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, seit Corona hat sich da ein bisschen was verändert. Man muss vielleicht die Jugend wieder ein bisschen hinführen zum Lesen. Grundsätzlich ist die Lesebereitschaft da. Ich mache zum Beispiel an meiner Schule jeden Dienstag in der Früh von 7:45 bis 8:00 stelle ich neue Jugendbücher vor. Und da habe ich schon immer so gut 30 Schüler und Schülerinnen, die dann zuhören kommen, die dann die Bücher teilweise ausleihen. Also das Interesse ist sicher da. Ja, es ist halt manchmal das Lesen ein bisschen mühsam. Vor allem, wenn man es selten macht und wenn man nicht so geübt ist, dann ist es halt auch ein bisschen eine Qual. Aber auch eben, wenn wir in der Klasse lesen und so, empfinden sie das immer als ganz angenehme Stunden. Also ich glaube, es braucht ein bisschen Motivation und dann, ja, gibt es die jungen Leserinnen und Leser schon noch.
Es ist, ich habe den Eindruck, dass das beim Lesen so ist, dass es eine Form der Entschleunigung ist, die auch nicht alle, nicht alle aushalten. Du hast vorher den Begriff der Aufmerksamkeitsspanne gebracht. Nicht? Ich denke da an gewisse Medien, jetzt in Deutschland, wo man einen Artikel liest und am Beginn steht durchschnittliche Lesedauer und so, wenn man schon damit rechnet, länger als 1,5 Minuten lesen die Leute eh nicht und schauen die Videos nicht an. Und das Buch birgt halt die enorme Chance der Entschleunigung, aber man muss in eine Zeitlosigkeit irgendwo hinein und die Bereitschaft halt auch mitbringen und damit den Alltag auch durchbrechen. Das ist dann manchmal auch mühsam, aber wenn man dann drin ist, dann schwimmt man natürlich auch in dem Zustand, aber aus dem anderen zieht es dann halt dann auch wieder, man muss schwer rausziehen und dann zieht es dann wieder raus in die andere Richtung und dieses Hin und Her ist halt auch nicht immer nur einfach. Und,
So. Es ist halt so, bei den jungen Menschen, mit denen ich es Tag für Tag zu tun habe, muss es oft ganz schnell gehen, es muss gleich einmal funktionieren, es muss dann passen. Und Dinge überarbeiten, an Dingen dranbleiben, Dinge zu Ende führen, sich Zeit nehmen, um etwas auch gut abzuschließen, eben mit einer längeren Energie dran zu bleiben, sind alles Dinge, die relativ schwierig sind in dem Alter. Ich denke mir, ich war wahrscheinlich nicht ganz anders in dem Alter. Und da ist halt ein Buch, wenn es ein spannendes Buch ist und das mich so ein bisschen hineinzieht, ist dann natürlich eine Hilfe, dass ich länger dranbleibe und auch dranbleiben will und nicht nur eine Folge einer Netflix-Serie.
Du bist von deinem Beruf so begeistert, dass du über den Beruf auch dir neue Dinge erschließt. Also zum Beispiel hast du die Technik da ganz intensiv für dich kennengelernt. Ich habe auch einmal das Vergnügen gehabt und habe euren, ich glaube, Green Room oder wie man das nennt, besuchen dürfen. Das heißt, du machst Videos, bist in dem Bereich tätig, auch Fotografie. Was begeistert dich an dem?
Ja, also alles ist gestartet vor über 15 Jahren inzwischen. Und zwar war da eine Weltmeisterschaft und wir haben an der Schule so ein kleines Video gedreht. Ich hatte damals so eine Digitalkamera, ganz eine einfache zum Foto machen. Und dann haben wir so ein Video gedreht, wo ich sogar die Klosterfrauen zum Fußballspielen gebracht habe. Und das hatte ich in den Anfangszeiten von Facebook, damals war Facebook relativ neu, habe ich das gepostet und dann habe ich ganz, ganz viel Feedback gekriegt und das hat natürlich mich da begeistert und motiviert und dann habe ich ein bisschen mich auch umgeschaut, ich habe ein paar Kurse besucht, ich habe mich technisch sehr viel Geld ausgegeben, weil da kam, in dem Bereich kann man viel Geld ausgeben. Und und dann haben wir eigentlich ganz, ganz tolle Projekte, vor allem mal an der Schule gemacht. Wir haben 3 oder 4 Spielfilme gedreht. Wir haben sogar die Rechte dem Rheinsender Bozen fürs Jugendprogramm verkauft dann. Und das ist natürlich ganz, ganz eine tolle Sache, weil man Schülerinnen und Schüler von einem ganz anderen Blickwinkel kennenlernt. Da schlummern so viele Talente und so viele Fähigkeiten, die natürlich im normalen Unterrichtsalltag nicht so offenbar werden. Und wir haben da auch schon, bei den ersten Filmen waren auch Mädchen dabei, die heute im Musical-Ambiente sehr erfolgreich arbeiten. Die haben bei uns die ersten Aufnahmen gemacht.
Ja, und irgendwie ist es ja so, dass Film, das Medium Film, hat ja auch gewisse Parallelen zur Literatur. Es geht ja auch darum, wie blicke ich auf die Wirklichkeit, welche Geschichten erzähle ich, welche Perspektive nehme ich ein. Ich erzähle halt mit einem anderen Mittel. Und vielleicht ist es ein Zugang, der den Menschen heute ein bisschen näher ist, weil man in einer gewissen Passivität mehr davon genießen kann. Vielleicht ist das ein Grund, keine Ahnung. Aber
ja, ich denke mir, auf der einen Seite konsumieren, einen Film konsumieren ist sehr angenehm und so weiter, aber einen Film drehen, da staunen die Kinder dann immer, das braucht sehr viel Konzentration und Aufmerksamkeit und da muss man auch wirklich wieder durchhalten können, weil wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann wird die Szene noch einmal gemacht und noch einmal und bis es dann sitzt und ist alles gar nicht so einfach, wie das dann bei einem fertigen Film vielleicht erscheinen mag, dass das alles so in einem durchgefilmt wird. Nein, da steckt wirklich beinharte Arbeit dahinter.
Der Lehrberuf ist ein Beruf, wo oft einmal also von der Gesellschaft schaut man oft mal auf die Lehrer, als ob die ja eh so viel frei hätten, was ein absoluter Mumpitz ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch einige Kolleginnen und Kollegen, die auch sich in eine Opferecke stellen und auch intensiv jammern, was auch jetzt nicht ganz gelungen ist. Bei dir sehe ich da ganz viel Begeisterung und Freude. So ähnlich, das Glück habe ich auch gehabt, dass ich den Zugang gewählt habe. Wenn du jetzt schaust, in 10 Jahren, in 15 Jahren unterrichten in Südtirol, was wünschst du dir für deine Kolleginnen und für deine Kollegen?
Natürlich als allererstes fällt mir jetzt die Freude am eigenen Job ein. Ja, ich glaube, das erleichtert auch vieles und das lässt wahrscheinlich einen auch über ein paar Dinge hinwegsehen, die jetzt nicht so optimal sind. Und da ist wahrscheinlich die Bezahlung nur ein Thema davon, was nicht so klappt. Ich denke mir, es ist halt so ein Beruf, der ein bisschen auch eine Berufung ist, wo es gut ist, dass man immer noch Sinn findet in der Arbeit, die man tut, dass man es also nicht nur, weil man halt sich sein Leben verdienen muss, dass man es nicht nur aus diesem Grund macht, sondern dass man wirklich einen Sinn darin findet, was man tut. Es ist nicht immer ganz einfach. Ich finde auch, dass die Eltern eine ganz dominante Rolle inzwischen in der Schule einnehmen, wo ich nicht immer ganz glücklich darüber bin, weil ich mir halt oft auch denke, ich versuche, meinen Beruf bestmöglichst zu machen und ja, ich gehe auch nicht zu einem Arzt und sage, wie er operieren soll, aber das passiert den Lehrern schon öfter, dass Eltern kommen und sagen, wie man den Beruf ausführen soll. Ja, da wünschte ich mir auch ein bisschen mehr Demut unserer Arbeit gegenüber. Ja, nicht jeder kann unterrichten. Es ist auch nicht ganz so einfach, diesen Job auszuführen. Also da würde ich mir eben wünschen, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für unseren Beruf aufgebracht wird.
Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Politik die Botschaft sendet, wenn man keinen findet für die Stelle, dann kann es auch jeder machen. Und diese Doppelbotschaft kommt natürlich dann auch entsprechend an. Na, ich danke dir ganz herzlich. So schnell vergehen 20 Minuten.
Ja, wirklich. Martin. Das ist eben nur vergangen.
Ja. Herzlichen Dank für den Einblick und Gerne. Dir alles Gute und weiterhin viel Begeisterung im Miteinander mit deinen Schülerinnen und Schülern.
Vielen Dank.
Und euch wünschen wir und wünsche ich ein gutes Leben, wie immer so gelebt, dass es möglichst allen gut geht, und auf ein Wiederhören bei einer nächsten Folge von unserem Podcast Wertvoll Leben.